Frau Hohmann-Dennhardt, wie haben Sie die Zeit als höchste Richterin empfunden? War das eine Ehre?
Ja, das ist durchaus eine Ehre für jeden Jurist und jede Juristin. Man kann vielleicht davon träumen. Ich habe damals noch, als ich anfing mit dem Studium, gar nicht davon geträumt, weil das viel zu hoch und viel zu weit weg war. Aber als mir dann die Frage gestellt wurde, ob ich mir das vorstellen könnte, in dieses Gremium, in dieses Gericht gewählt zu werden, da war das natürlich die Erfüllung eines Traumes.
Sie als Frau, als Richterin damals, wie sehen Sie die Rolle von Frauen im Bundesverfassungsgericht? Da gab es ja lange Zeit nur Männer. Gibt es so etwas wie einen spezifisch weiblichen juristischen Blick?
Ich glaube schon, nicht juristischen Blick, aber es gibt einen spezifischen weiblichen Blick, einfach aufgrund der Sozialisation von Männern und Frauen, die doch etwas unterschiedlich ist. Nehmen Sie einfach die Plattitüde, dass Frauen Kinder kriegen und ihnen zumeist auch die Kinderbetreuung noch immer zugewiesen wird, beziehungsweise sie sich auch zuvörderst verantwortlich dort fühlen. Und das prägt natürlich die Erfahrungen und lenkt den Blick auf bestimmte Dinge, die bei Männern nicht so vorkommen. Ich erinnere mich an Beratungen, wo es darum ging, ob es denn stimmt, dass Unternehmen immer noch zögern, Frauen im gewährfähigen Alter einzustellen. Da haben unsere Kollegen im Senat uns gefragt und haben gesagt, gibt es dazu Statistiken? Also, dass da Frauen benachteiligt werden. Natürlich gibt es dazu keine Statistiken, aber es gibt Erfahrungsberichte. Und das nicht nur in Deutschland, sondern überall in der Welt. Und wir Frauen haben dann, wir waren damals drei im Senat, haben uns dann auf die Suche gemacht nach diesen Berichten, um Überzeugungsarbeit zu leisten, was uns dann auch gelungen ist. Das ist ein kleines Beispiel unter vielen, wo sich Männer und Frauen in ihren Erfahrungen einfach ergänzen. Und das ist gut so, nicht nur beim Verfassungsgericht, aber auch dort.
Keine andere Institution in Deutschland respektieren die Deutschen so wie das Bundesverfassungsgericht. Woran denken Sie, liegt das?
Einmal sicherlich an der Güte der Rechtsprechung, wenn ich es mal so zusammenfassen will. Also das Gericht versucht auch immer, auch wenn es ihm nicht immer gelingt, einleuchtende Entscheidungen zu treffen und auch das Grundgesetz mit seinen Artikeln plastisch vor Augen zu führen. Wichtig ist aber natürlich auch das Instrument der Verfassungsbeschwerde. Also die Bürgerinnen und Bürger bei uns wissen, sie können sich notfalls an das Verfassungsgericht wenden. Das ist nicht in den meisten Ländern der Fall, wo es ein Verfassungsgericht gibt. Auch in Europa gibt es die Verfassungsbeschwerde des einzelnen Bürgers und der einzelnen Bürgerin nicht. Und das führt zu Vertrauen. Wir haben ja auch Verfassungsbeschwerden von einzelnen Bürgerinnen und Bürger gehabt, die erfolgreich waren, wo die Gerichte bis in die höchste Instanz anders entschieden haben und das Verfassungsgericht dann den Bürgerinnen und Bürgern in ihrem Fall Recht gegeben hat, nicht nur in ihrem Fall damit, sondern auch im Hinblick auf die Entwicklung der Gesetzgebung. Und das stärkt natürlich auch das Vertrauen der Bürger.
Wir erleben in den letzten Jahren zunehmend eine, sagen wir mal, Europäisierung des Rechts. Es gibt immer wieder die Debatte, welches Recht Vorrang hat, europäisches, nationales. Es gab auch den Fall, dass das Bundesverfassungsgericht sich gegen ein Urteil des EuGH gestellt hat, Mai 2020, das EZB-Urteil. Muss das Bundesverfassungsgericht in diesem Zusammenhang um seine Stellung fürchten?
Ach, das glaube ich nicht. Es ist natürlich in den Jahren, wo auch die Verfassungsgerichtsrechtsprechung auf der europäischen Ebene zugenommen hat, Gott sei Dank. Wir hatten ja lange Zeit dort keine Maßstäbe, keine verfassungsrechtlichen, die aufgegriffen wurden auf der EU-Ebene. Also nachdem wir eine Verfassungsgerichtsbarkeit in Europa haben, muss man natürlich sehen, wie man miteinander sich koordiniert und gleichzeitig auch auseinandersetzt. Das findet statt auf den diversen Ebenen. Es gibt Treffen der Gerichte untereinander, wo man die Rechtsprechung miteinander diskutiert, durchaus auch kontrovers. Aber das Beste ist, solche Gespräche zu führen und Respekt jeweils voreinander zu haben. Denn natürlich ist die EU-Ebene diejenige, die für alle EU-Länder dann spricht. Aber auch die einzelnen nationalen Verfassungsgerichte müssen natürlich sehen, ob die EU ihre Grenzen wiederum überschreitet im Hinblick auf die EU-Verträge und damit auch über das, was die Gerichte auf der EU-Ebene entscheiden können.
Letztes Jahr hat das Gericht mit seinem Urteil zur Sterbehilfe für Aufsehen gesorgt, vor wenigen Monaten mit seinem Beschluss zum Klimaschutzgesetz. Inwieweit spielen denn gesellschaftliche Veränderungsprozesse bei der Urteils- oder halt in dem Fall Beschlussfindung auch eine Rolle?
Die haben immer eine Rolle gespielt. Sie müssen berücksichtigen, dass das Grundgesetz nun mehr als 70 Jahre alt ist und sehr abstrakte, richtungweisende, wichtige Entscheidungen und Richtlinien vorgegeben hat, die jeweils in dem Rahmen, in dem gesellschaftlichen Rahmen neu diskutiert und entschieden werden müssen im Hinblick auf Phänomene, die es in der Vergangenheit gar nicht gab. Die gesellschaftliche Entwicklung prägt sowohl natürlich die Gesetzgebung als auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.
Und das ist dann auch dazu da, um solche Gesetze in ihrem zeitlichen Kontext zu überprüfen.
Genau.